Über Übersetzen.
Hablar sobre la traduzione.
Herzlich willkommen zu Über Übersetzen. Wir waren ja jetzt gemeinsam schon ganz, ganz viel unterwegs. Wir waren im arabischen Raum, in Ungarn. Wir haben uns was über italienische Comics erzählen lassen. Theorie haben wir auch schon ganz viel gehört und. Aber heute haben wir was ganz Besonderes vor. Denn heute bin ich zu Besuch bei Julia Gschwilm in München, die aus dem Schwedischen, Norwegischen und Dänischen übersetzt. Und sie übersetzt seit ganz vielen Jahren Belletristik, Sachbücher, Dialogbücher für den Synchronbereich. Aber ich bin aus einem ganz, ganz bestimmten Grund heute hier. Julia hat nämlich 35 Kochbücher übersetzt. Und vielleicht hört es auch schon so ein bisschen im Hintergrund klappern, weil wir haben super Glück. Wir werden hier gleichzeitig bekocht. Aus einem von den tollen Büchern, die Julia übersetzt hat, nämlich dem Pilzbuch. Und dann können wir nämlich danach schlemmen, hoffentlich. Ja, und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin und Übertitlerin aus dem Französischen und Russischen und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen. Hallo Julia.
Hallo Yvonne.
Also den heutigen Podcast, den mache ich nämlich definitiv für mich. Glaube ich, weil sonst, ich muss ja immer alles lesen für die Podcast-Partnerin. Ich lese die Bücher und alles, die Comics, die Krimis und manchmal ist es schwerer, manchmal ist es leichter, weil ich nicht so gerne Krimis lese. Aber diesmal war es super einfach, weil ich konnte gar nicht mehr aufhören, diese super Kochbücher, die du mir geschickt hast, zu lesen aus dem Schwedischen und auch aus dem Dänischen. Genau, hat total Spaß gemacht. Ich habe dann sogar schon angefangen, mir zu überlegen, welchen Kuchen ich backe. Und dann habe ich gedacht, weil es gab jetzt schon so ein paar Anfragen, mach doch mal was zu Sachbuch und die Sachbuchübersetzerinnen, die werden immer nicht so richtig genannt. Und dann dachte ich mir, perfekt, kommt alles zusammen. Leckeres Essen, Sachbuch, Julia und Schwedisch. Weil wir haben ja auch so ein bisschen das Prinzip, dass wir nicht immer nur Englisch machen, sondern eigentlich ein bisschen so um die ganze Welt wollen. Und in Schweden waren wir noch nicht.
Sehr gut. Also dann wird es ja auch höchste Zeit.
Absolut. Womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, ist natürlich, dass man ausgerechnet bei Schweden über Kochbücher redet, weil das ist nicht das Erste, was einem in den Sinn kommt.
Das ist richtig.
Weil erstmal kommt man immer bei Krimis an. Ne? Das Klischee, oder wir haben es ja auch schon gehört, ist, ja, wenn man aus den skandinavischen Sprachen übersetzt, dann kann man gar nicht anders als Krimis übersetzen. Ne?
Ja, das stimmt sicher.
Du hast auch ein paar Krimis übersetzt, aber das ist ganz offensichtlich nicht dein Kerngebiet. Ne? Du hast ja, auch also, so Bastelbücher gemacht, du hast wirklich viele Kochbücher gemacht,
das stimmt,
Kinderbücher.
Ja.
Ne?
Also tatsächlich ist es inzwischen sehr vielfältig geworden. Also ich habe lustigerweise angefangen, aber mit den Kochbüchern.
Ja.
Und es hat sich dann daraus dann irgendwann mal eher wieder in Richtung Belletristik und auch Krimis entwickelt. Und eine Zeit lang war es mal so halb-halb. Jetzt ist das Gewicht eigentlich genau umgekehrt. Jetzt mache ich mehr Belletristik und weniger Kochbücher. Aber die Kochbücher sind doch kontinuierlich noch da in meiner Arbeit.
Wie bist du überhaupt zum Übersetzen gekommen?
Ich habe Skandinavistik studiert und bin darüber eigentlich aufs Übersetzen gekommen. Der erste Anreiz war in einem Uniseminar, was quasi ein Projekt war, zusammen mit der Uni Zürich. Da haben ein paar Studenten und eine Dozentin von dort und ein paar Studenten und ein Dozent von hier, also aus München, eine Erzählung von Hans Herbjørnsrud, einem norwegischen Schriftsteller übersetzt, die bis dahin als unübersetzbar galt, weil sie zwischen verschiedenen Sprachen changiert. Mhm. Und wir haben die dann quasi eigentlich ist es gar keine Übersetzung, sondern eine Nachdichtung geworden, weil wir sie auch in einen anderen Sprachraum und auch deswegen einen anderen Handlungsraum versetzt haben, nämlich von Dänemark und Norwegen nach Deutschland und in die Schweiz. Und das war ein sehr, sehr, sehr spannendes Projekt und dadurch habe ich so den Spaß am Übersetzen bekommen.
Und du hast Skandinavistik studiert, aber du hast jetzt keine Wurzeln, sondern du hast das als Interesse, du hast das ganz neu studiert oder hast du irgendwelche familiären Bindungen oder?
Also ja und nein. Also ich habe es ganz neu studiert, aber meine Mutter und ihr damaliger Freund haben sich, als ich 12 war, ein Haus in Schweden gekauft, ein Ferienhaus. Und seitdem war ich halt jedes Jahr in Schweden und war da wahnsinnig gerne und habe auch schon dann irgendwann als Jugendliche angefangen, meinen Volkshochschulkurs Schwedisch zu machen. Und irgendwie hat sich das dann angeboten, als ich dann zum Studieren angefangen habe. Ich hatte eigentlich Germanistik anfangs als Hauptfach und wollte aber nebenher noch eine Sprache machen. Und dann war das eigentlich so sehr naheliegend, sage ich jetzt mal, mhm. weil ich dazu eben Bezug hatte.
Und du hast dann alle drei Sprachen gelernt oder wie? Also du hast erst Schwedisch gelernt und
ist genau, also ich habe erst Sprache? Schwedisch gelernt und die anderen lernt man aber unweigerlich dazu. Also man muss sie auch lernen, weil man, also das, es wird ständig Literatur in allen drei Sprachen gelesen und insofern bleibt einem gar nichts anderes übrig, als alle drei dann zu lernen. Man kann das allerdings wirklich ganz gut, wenn man eine Sprache gelernt hat, die anderen quasi learning by doing ein bisschen zu lernen. Also dass man einfach anfängt, in den Sprachen zu lesen und dann kommt man halt auf Schwierigkeiten und guckt die nach und kann auch dann eben mal einen Kurs machen. Aber man hat schon eine Hauptsprache und die anderen laufen so nebenher mit, aber die sind trotzdem ständig präsent. Also da kommt man gar nicht dran vorbei.
Aber Schwedisch ist deine Hauptsprache sozusagen.
Ja.
Aha. Und genau, Schwedisch hatten wir auch noch nicht. Wir hatten ja schon Dänisch, hatte Marieke Heimburger, die wohnt ja in Dänemark, die hat uns schon ein bisschen da reingeführt. Was hat's denn so mit Schweden, wenn wir uns jetzt mal, wie du gesagt, nicht weiter aufhalten mit den Krimis? Was gibt's denn so in Schweden Spannendes oder was macht denn die Literatur aus in Schweden?
Also klar, wie gesagt, das Erste, was man denkt, ist Krimi, was aber auch sehr erfolgreich ins Ausland verkauft wird oder wo es sehr, sehr viel gibt aus Schweden, ist Kinder- und Jugendbuch.
Absolut,
genau. Natürlich angefangen mit Astrid Lindgren, aber auch jetzt gegenwärtig. Also da gibt es wirklich ganz, ganz tolle und schöne Sachen. Ich finde auch, dass die Schweden ganz anders, also ganz besonders einfühlsam irgendwie auch mit Themen umgehen, auch mit schwierigeren Themen und deswegen auch da wirklich sehr, sehr erfolgreiche Kinder- und Jugendbücher immer herkommen, die ich auch sehr liebe. Also das auf jeden Fall ist, finde ich, da gibt es ganz tolle Sachen, die man sich mal angucken sollte, wenn man sie noch nicht kennt.
Ja.
Und sonst gibt's es gibt viel spannende Dinge, die aber natürlich hier so ein bisschen untergehen oft dann in dieser Krimiflut oder die hier auch dann oft gar nicht so beachtet werden. Als abgesehen, es gibt natürlich schon wie Per Olof Enquist kennt man vielleicht noch hier oder eben Lyriker wie Thomas Ranströmer oder so weiter. Also aber es gibt natürlich eine weite Range. Aber wenn ich jetzt davon anfange zu erzählen, dann...
Dann kommen wir nicht weiter, dann kommen wir gar nicht bei unserem Kochbuch raus. Eben, aber genau. Du kannst uns trotzdem schon mal eins empfehlen, was wir auf jeden Fall lesen sollen. Sollen wir den Lyriker lesen?
Ja, also...
Was wir noch nicht so kennen, weil klar, Astrid Lindgren kennen wir alle.
Ja, also dann würde ich jetzt mal sagen, also Per Olof Enquist als Prosaisten, sag ich jetzt mal. Mhm. Und ja, Thomas Ranströmer ist auf jeden Fall... Was Lyrik angeht, was Schönes, finde ich.
Wir schreiben euch das alles in die Shownotes. Alles, was Julia uns jetzt noch hier empfiehlt über Schweden, auf unserem Weg durch Schweden, das kommt alles in die Shownotes. Könnt ihr euch alles dann noch durchlesen. Ist es denn aus dem Schwedischen, weil ich habe jetzt schon gelernt bei dem ungarischen Podcast, dass ich nicht mehr von kleinen und großen Sprachen reden darf, weil das ist eigentlich Quatsch, aber es ist eine wenig übersetzte Sprache, Schwedisch. Das heißt, es kommt gar nicht so viel bei uns an. Suchst du auch was oder machen die Verlage das ohne dich oder bist du auch so ein bisschen wie eine Agentin? Also, weil Timea Tanko, die hat uns erzählt, für Ungarisch, die ist schon selber unterwegs. Ist es bei Schwedisch auch so bei dir?
Also bei, das machen sehr viele tatsächlich im skandinavischen Bereich. Ich habe es jetzt bisher noch nicht so gemacht, einfach auch, weil ich die Zeit gar nicht hatte. Ich habe auch einen Sohn, einen 13-Jährigen und jetzt im Grunde übersetze ich vor allem, also ich habe kurz, bevor es meinen Sohn gab, mit dem Übersetzen angefangen und irgendwie war dann die ganze Zeit erst noch Baby, Kleinkind und so weiter, was nebenher lief und da muss man halt einfach doch dann auf Messen präsent sein und solche Sachen. Und das konnte ich eigentlich gar nicht. Also das fängt jetzt so ein bisschen an, dass ich jetzt da ein bisschen mehr Freiheiten habe.
Aber eigentlich sind die Verlage auf dich zugekommen.
Die Verlage sind in dem Fall auf mich zugekommen, beziehungsweise sehr viel ist entstanden über Gutachten. Also dass erstmal die Verlage auf mich zukamen, ob ich nicht ein Gutachten schreiben kann über dies oder jenes Buch. Und eben daraus sind so die ersten Projekte entstanden. Und wenn man sich natürlich dann da irgendwie bewährt hat bei einem Verlag, dann kriegt man auch
so dann die Aufträge.
Wenn es dann schmeckt,
was du übersetzt hast,
dann genau. Ist es ganz gut.
Ja. Du hast in der Buchagentur gearbeitet, ne?
Kurz habe ich in einer Sachbuchagentur gearbeitet, was eine, wie gesagt, kurze, aber sehr schöne Zeit war in einer kleinen Agentur hier in München.
Was kann man sich darunter vorstellen? Weil das hatten wir noch gar nicht. Wir haben jetzt schon mit einem Verleger gesprochen. Wir wissen ungefähr, was ÜbersetzerInnen machen. Aber was macht jetzt eine Buchagentur?
Also diese Agentur zumindest, die machen es eben für den Bereich Sachbuch. Dass natürlich Autoren auf sie zukommen und sagen, wir haben hier ein Buch, können Sie das an den Verlag vermitteln? Also es ist ja inzwischen sehr schwer geworden, wenn man selbst was geschrieben hat, das irgendwie an den Verlag zu bringen, ohne irgendwen zwischenzuschalten, weil die Verlage so überhäuft werden mit unangefordert eingesendeten Manuskripten, das kann ich auch selber aus Erfahrung sagen, weil als ich mal im Lektorat ein Praktikum gemacht habe, da kriegte ich dann einen Riesenstapel auf den Tisch. Und dann hieß es, ja, guck's doch mal so grob durch, aber letztlich stapelt sich da halt das Zeug und im schlechtesten Falle wird's gar nicht angeguckt und im besten guckt kurz ein Praktikant an, also es ist schwierig. Das heißt, also, so wenn sich, aber
das also macht die Vorsortierung die Buchagentur.
Genau. Also das haben wir natürlich gemacht. Allerdings war da auch der Fokus sehr bei der Agentur drauf, dass man selber sozusagen Themen generiert oder auch Autoren und dann auf die zugeht und also mögliche Autoren, dass man sagt, irgendwie es gibt jetzt hier im Augenblick wichtige Themen, interessante Themen in allen möglichen Bereichen und da selber Ideen entwickelt oder eben auf spannende Leute zugeht und sagt, willst du nicht mit einem Ghostwriter zusammen ein Buch schreiben und das dann offen
enden. Also das heißt, du richtig ein Thema suchst,
es sind auch
Corona, und dann Beispiel. Suchst du dir den passenden Virologen dazu und der würde dir dann das Sachbuch schreiben.
So ist es.
Und das ist eine deutsche Tätigkeit praktisch.
Genau.
Die bleibt ja im deutschen Raum.
Das hatte jetzt nichts mit Übersetzung zu tun in dem Fall.
Und beim Übersetzen ist mir auch aufgefallen, also ich habe ja eh mein Steckenpferd, ich sag's jetzt auch nicht mehr oft, aber dass halt so wahnsinnig viel aus dem Englischen kommt, weil die Verleger in Englisch können und dann finde ich überproportional viel aus dem Englischen kommt. Ist es im Sachbuchbereich auch so?
Ich kann es manchmal schwer einschätzen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht so extrem. Mhm. Also da wird dann schon ein bisschen mehr, also gerade eben in solchen Kochbuch und Lifestyle in diesem Segment, weil man, also da kann man ja viel ohne sozusagen zu verstehen schon sehen an dem Buch. Also wie das gemacht ist, wie es aussieht, da kommt es ja auch drauf an, wie die Bilder so sind und wie so die ganze Ausstrahlung davon ist, sage ich mal. Und
du hast recht, deswegen kommen wir zu einer größeren Vielfalt.
Genau,
das glaube ich. Das stützt ja meine These. Das heißt, es gibt, ja, weil ich finde wirklich, es ist ein bisschen schade, wenn die LektorInnen nur von ihren eigenen Sprachkenntnissen ausgehen, dann geht einem ja so viel verloren an Vielfalt.
Ja.
An so Sprachen.
Und wobei bei Kochbuch hast du recht. Das ist natürlich ganz anders aufgebaut.
Also die Kochbücher, die ich mir durchgeguckt habe, die du mir geschickt hast, die sind ja einfach auch so super schön. Zum Beispiel dieses Lieblingsrezepte im Gartencafé. Also
das fand ich auch
eine ganze
sehr
Geschichte,
schön.
Eine ganze Bildgeschichte, wunderschöne Bilder von diesem Gartencafé, was auch real existiert.
Genau. Ne?
Da kann man sich super schön reinfinden dann.
Und eben, und das erklärt sich ja quasi dadurch ein bisschen selbst erstmal. Und man sieht es und hat gleich so einen Eindruck von dem Buch, auch wenn man die Sprache nicht versteht.
Ja.
Und das ist natürlich dann schon der Unterschied.
Mich beruhigt es ein bisschen, dass wir jetzt nicht auch noch Kochbücher aus England kriegen nur noch und Amerika. Allerdings hätte ich gedacht, dass wir mehr aus Italien kriegen und Frankreich und so. Aber wir sind jetzt bei Schweden gelandet und es hat sich sehr, sehr gelohnt, finde ich, weil die sind richtig super. Ja, wie ist es jetzt genau dazu gekommen? Wie landet man denn beim Kochbuch?
Also eigentlich bin ich jetzt, um ehrlich zu sein, ein bisschen dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind.
sagen ganz viele.
Ja. Aber es stimmt in dem Fall wirklich. Also ich hatte einen Roman übersetzt für einen ganz kleinen Verlag und dann habe ich eben bei der Sachbuchabitur gearbeitet und dann wurde ich schwanger und wollte mich auch dann selbstständig machen und wollte weiter übersetzen und wusste aber dann erstmal nicht, wie ich das sozusagen anstelle, irgendwo reinzukommen. Und eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe, ist, mich bei den Bücherfrauen anzumelden und da mich quasi in deren Verzeichnis aufnehmen zu lassen mit dem, was ich eben mache und anbieten will.
Ja, die Bücherfrauen, das ist auch eine ganz tolle Vereinigung. Das sind im Prinzip Frauen, die sich zusammengetan haben, Lektorinnen, Übersetzerinnen, Autorinnen und alles mögliche
aus dem ganzen Buchbereich.
Und die machen auch ganz tolle Veranstaltungen und so. Wir packen euch das wieder in die Shownotes.
Genau,
da könnt ihr auch
das ist ein ganz schöner Verein. Mhm. Und genau, also die haben das sogenannte blaue Buch. Das kriegt eben auch jeder dann geschickt. Und es gibt es auch online, aber eben auch immer noch als Buch. Und das ist also das Verzeichnis, wo jede Bücherfrau drinsteht mit dem, was sie macht. Und auch eben zum Beispiel, wenn sie Aufträge generieren möchte oder sowas. Und da stand ich dann eben als Übersetzerin drin und auch mit irgendwie einem Satz, ja, ich suche also Aufträge aus den Sprachen zu übersetzen. Und dann rief mich tatsächlich, und da hatte ich gerade, war ich wieder trotz kleinem Baby fähig, wieder was Kleines sozusagen anzufangen. Da rief mich eine an und hat mich gefragt, ob ich ein Kochbuch aus dem Schwedischen übersetzen möchte. Und dann habe ich sofort Ja gesagt und war also ganz glücklich, weil das auch eben was war. Ich meine, so ein Kochbuch ist ja doch an Text auch überschaubar. Also es ist nicht gleich ein 600-Seiten-Roman, wo man weiß, oh, da muss man jetzt wirklich sehr, sehr lange Zeit einkalkulieren. Und ich wusste ja da, ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss immer das nur so stundenweise machen, wie es halt gerade geht mit dem Kind.
Vor allen Dingen, wenn man sein erstes Kind hat, dann weiß man ja auch noch gar nicht, wie lang die Lücken
sein werden. Ja, genau. Also das war genau richtig. Und ich hatte eben auch ganz jetzt keinen super engen Zeitenrahmen. Ja, und so kam ich an diesen Auftrag. Und dann habe ich also für den Verlag erstmal immer mehr gemacht und dann kamen tatsächlich auch eigentlich teilweise zufällig andere Verlage irgendwie dazu. Einer war dann auch mal über irgendeinen Newsletter, hieß es irgendwie, es wird jemand gesucht für ein Kochbuch aus dem Schwedischen, da habe ich mich da wieder gemeldet und also ja, irgendwie hat sich das dann so entwickelt und inzwischen ist es tatsächlich so, jetzt habe ich neulich wieder einen Anruf bekommen von einem Producer, der also ein Kochbuch machen wollte für einen Verlag und der dann gesagt hat, ja, er hat hier zwei Kochbücher von mir übersetzt auf dem Tisch liegen und die findet er toll, deswegen wollte er mich jetzt erstmal gleich anfragen, ob ich das nicht machen will.
Ach, super.
Und das,
so bist
das
du war natürlich Kochbuch. Schön.
Ja. Genau. Und ich esse sehr, sehr gerne.
Du kochst
und
wahrscheinlich
koche auch gerne.
Ja.
Und deswegen hat mir das auch von Anfang an Spaß gemacht.
Ja. Also. Die erste Frage, die sich ja sofort aufdrängt, wenn man sich das jetzt alles anguckt, ist, kochst du die Rezepte danach?
Das kommt natürlich sehr drauf an. Also alle Rezepte.
Also jetzt kocht ja gerade dein Freund
jetzt,
für uns.
Ja,
ne? Jetzt müssen wir ja nicht kochen.
Genau, genau. Aber es kommt schon natürlich immer wieder vor, dass man sich dann irgendwie von einem besonders oder immer wieder mal einem besonders angesprochen fühlt und denkt, oh, das will ich unbedingt ausprobieren. Mhm. Wobei man beim Übersetzen, also mir ging es am Anfang so ständig so, dass ich dann dachte, ah, auf das habe ich jetzt Lust. Ja, und auf das auch. Und dann kommt man gar nicht dazu. Und gerade eben auch noch mit kleinem Kind.
Aber wahrscheinlich hat man ja auch ein paar andere Probleme, ne? Es ist ja immer das Gleiche, wenn wir uns über irgendein Gebiet unterhalten, sei es Comic-Übersetzung oder Filmuntertitelung, erst denkt man sich, ah, ist bestimmt ganz einfach. Aber es ist ja mitnichten einfach wahrscheinlich.
Nee, nee, also es ist schon teilweise tricky.
Das ist ein bisschen, wenn man es liest, also ehrlich gesagt, ich finde auch, das sind echt wunderschöne Übersetzungen, macht richtig Spaß. Man liest es so weg, auch die Geschichten, die drumrum sind, die erzählt werden, gerade in diesem Gartencafé oder auch das Pilzbuch. So einfach eine schöne Lektüre. Aber dann kommt es doch bestimmt an die Schwierigkeiten. Was sind denn genau die Schwierigkeiten beim Kochbuch übersetzen? Also du musst einerseits mir so ein Wohlfühlgefühl geben, ne, dass ich Lust habe auf dieses Kochbuch, auf diese ganze Aura und dann kommt es aber an die harten Fakten
wahrscheinlich.
Ja, genau.
Also ich meine, die Rezepte müssen natürlich auch so dann sein, dass man sie gut nachkochen kann. Und da gibt es natürlich ein paar Sachen, die immer sofort als Probleme auftreten, unter anderem eben Maßeinheiten.
Ah.
Das war mir vorher auch gar nicht so richtig bewusst, dass das wirklich in den Ländern sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Aber es wird ja zum Beispiel auch im Englischsprachenbereich wird ja sehr viel in Cups und so weiter.
Furchtbar.
Also da gibt es ja auch irgendwie so.
So anstrengend, diese Kochbücher,
genau.
Weil ich mich dann immer frage, ich habe so ganz viele verschiedene Tassen zu Hause hängen.
Welche soll das denn sein? Dabei haben die, glaube ich, so ein spezielles Maß dafür und das ist dann eben die, aber das haben wir ja hier gar nicht. Also das ist eben, in Schweden ist das sozusagen der Deziliter. Also alles wird in Dezilitern, also alles jetzt übertrieben, aber
also muss alles umrechnen.
Ich muss wahnsinnig viel umrechnen und es werden also nicht nur Flüssigkeiten in Deziliter angegeben mitnichten, sondern eben tatsächlich alles von Mehl über gehackte Petersilie bis zu Mini-Marshmallows hatte ich zum Beispiel irgendwann mal. Also dann war dann die Maßangabe 2 Deziliter Mini-Marshmallows und das sollte ich dann in Gramm umrechnen und dann dachte ich schon so, ja, also es gibt tatsächlich im Internet inzwischen relativ umfangreiche Tabellen, was so Grundnahrungsmittel angeht.
Ja.
Da stehen dann Milch, Zucker, Linsen, was weiß ich, das steht dann alles drin, aber Mini-Marshmallows natürlich nicht.
Vor allen Dingen verflüssigt oder in Form?
Nein, so schon
und
in
groß,
Form. Also das war ja bei ihm wie groß
wie
und klein.
Groß,
also,
klein. Ne?
Und also,
ach,
ja,
also,
teilweise, man hat vielleicht selbst sowas zu Hause und misst es dann tatsächlich ab und wiegt es. Also das ist natürlich aber dann eine ziemliche Arbeit. Also ich kann jetzt nicht für jede Kochbuchübersetzung mir da jegliche Zutaten einkaufen und die selbst abwiegen. Teilweise habe ich dann ein bisschen rumgefragt, irgendwie in einer Facebook-Gruppe oder sowas, hat jemand gerade zufällig Mini-Marshmallows und kann mir kurz einen Deziliter abwiegen. Also es hat auch tatsächlich schon geklappt, also es war ganz lustig.
Habt ihr denn eine Gruppe auch? Seid ihr so ein bisschen verbandelt, ihr Kochbuchübersetzerinnen
ja, also
unter euch?
Ja, es gibt tatsächlich eine Gruppe, die heißt Foodie Translators.
Aber, ach, wirklich?
Ja, aber da geht es eigentlich weniger ums Übersetzen als einfach nur um die Leidenschaft für Essen tatsächlich. Und die ist aber sehr lustig, diese Gruppe. Also total toll. Aber da kann man zum Beispiel auch sowas immer fragen, ja.
Ah,
Aber inzwischen muss ich sagen, je mehr ich da auch in die Richtung mache und ja auch viel selber koche, bin ich dazu übergegangen, bei solchen Sachen ein bisschen hemdärmeliger zu werden. Ja. Und zum Beispiel nicht irgendwie einen Deziliter Sojasprossen abzuwiegen, sondern dann zu sagen, eine Handvoll. Ah, weil okay. Für mich sind eine Handvoll ungefähr ein Deziliter und ja auch eine Handvoll ist ja oft so, das sind ja auch so Sachen, die sind so ein bisschen nach Geschmack. Also wie viel gehackte Petersilie oder wie viel Sojasprossen ich irgendwo so dazu gebe, kann ich ja selber auch ein bisschen beurteilen, was da irgendwie Sinn macht und was nicht. Und dann finde ich, ist oft irgendwie dann eine Handvoll ausreichend als ungefähre.
Oh, das ist sehr plastisch. Wir haben ja hier Podcast gehabt über Übersetzen und Interpretation und die Übersetzerin als interpretierendes Wesen. Das heißt, da sieht man ganz klar, das ist also ein bisschen Interpretation in der Übersetzung. Wir gehen
das
von
stimmt,
Deziliter zu Handvoll, wir gehen von Prise zu
Also ich habe das dann schon auch mit den Lektoren abgesprochen. Ja. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt einfach so völlig eigenmächtig da rumfuhrwerke. Ich weiß noch, dass ich beim allerersten Kochbuch, da hatte ich eben auch gefragt, wie soll ich das handhaben, weil eben alles in Dezilitern angegeben ist. Und dann haben die gesagt, ja, ach, lassen wir es doch ruhig mal in Dezilitern. Und dann wurde irgendwie im Vorwort oder irgendwas angemerkt, ja, dass eben in Schweden das so üblich ist und man soll es doch ruhig mal hier auch ausprobieren. Aber das kam irgendwie auf dem Weg, war eben auch gar nicht gut an. Und gleich beim zweiten Kochbuch hieß es dann, also nein, nein, bitte Mehl in Gramm umrechnen und eigentlich alles in Gramm umrechnen. Und inzwischen bin ich aber eben zu dem Schluss gekommen, manche Sachen sind aber gar nicht sinnvoll in Gramm umzurechnen. Also mich riecht zum Beispiel selbst total auf beim Kochen, wenn irgendwo ein Gewürz tatsächlich in Gramm angegeben wird, wo ich denke, ich wiege doch jetzt nicht irgendwie
1 Gramm Dill.
3 Gramm Zimt ab oder irgendwas Doofes. Ja, also da ist mir, dann will ich halt wissen, 1 Teelöffel oder weiß ich nicht, sowas.
Messerspitze oder
also,
irgendwas.
Genau, also irgendwie und inzwischen.
Ja, das ist wahrscheinlich diese Waage, die man halten muss zwischen Genauigkeit und Exaktheit, und Kochen ist halt auch sehr kreativ.
Genau.
Das heißt, du darfst die Leute auch nicht zu stark an die Kette nehmen, also kann ich auch sehr gut für mich nachvollziehen, dann wird man nämlich genervt, dann fühlt man sich nicht mehr als kreative Köchin, sondern als abwiegende Sklavin des Rezept.
Genau. Wobei, auch das muss man, glaube ich, da muss man halt ein bisschen auch abwägen von Rezept zu Rezept, weil es gibt diverse Rezepte, gerade auch beim Backen teilweise. Mhm. Da kommt es doch eben sehr genau auf die Zusammensetzung an, damit auch bestimmte Sachen dann funktionieren.
Ja, beim Soufflé möchte ich es dann
auch
doch
grade,
genau
Das wollte
wissen.
Ich jetzt auch gerade sagen.
Weil das wäre
also, es gibt so Sachen, die sind irgendwie so tricky zu machen.
Ja.
Und da ist es, glaube ich, dann wirklich sehr wichtig, dass man sehr, sehr genau bei den Mengenangaben bleibt, aber bei anderen eben nicht. Und das muss man natürlich, da muss man eben ein bisschen abwägen. Das merkt man aber ja auch, wenn man sich ein bisschen auskennt, dann weiß man ja, dass es jetzt nicht schlimm ist, wenn ich irgendwie jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Petersilie irgendwo drin habe, aber dass es eben dann durchaus doch schlimm ist, wenn ich jetzt zu wenig Backpulver oder irgendwie
oder die Eier, wenn du ein großes Ei oder ein kleines Ei nimmst und dann sozusagen mit, eins meiner Lieblingsbücher ist ja auch von De Nôtre, das ist so ein großer Konditor aus Frankreich gewesen, der hat ein ganz tolles Buch, wo ich sehr gerne nachbacke, sehr, sehr kompliziert und es ist sehr lustig, weil in diesem Buch gibt es immer Fußnoten von der Übersetzerin.
Ach echt?
Also er schreibt ganz genau, Eigröße klein, Eigröße groß und dann muss man dies und das, damit man das perfekte Mousse au Chocolat kriegt. Und dann kommt immer unten eine Fußnote von der Übersetzerin, Sie können das auch etwas einfacher machen. Sie können das auch so und so nehmen. Sie müssen jetzt hier nicht so genau. Und ich habe mir immer gedacht, weiß er davon, was sie da macht?
Das ist echt eine gute Frage, ja.
Aber das darfst du nicht, oder?
Das habe ich, hab ich mich bisher noch nicht getraut, ehrlich gesagt. Vor allem denke ich mir, also dafür müsste ich ja dann tatsächlich das Rezept nachkochen, damit ich wirklich weiß, wovon ich spreche. Ich kann
das
ja nicht einfach mal behaupten.
Genau.
Und also das habe ich jetzt bei meinen...
Wir sprechen uns in 20 Jahren wieder, wenn du so richtig so ein alter...
Also irgendwann so aus der Lameng raus. Das müsste ich dann alles im Nachhinein, müsste ich dann dem Verlag schreiben. Also können Sie bei dem Rezept noch eine Fußnote reinpacken.
Was mir auch aufgefallen ist, da gibt es solche Dinge, die ich noch nie gehört habe in deinen Kochbüchern. Zum Beispiel Muschelplätzchenformen. Das war so lecker. Mandelmuschelplätzchen gefüllt mit Sahne und Preußelbeeren. So lecker sah es aus. Und dann habe ich mir gedacht, was sind denn Muschelplätzchenformen? So Dinge, die es gar nicht bei uns gibt. Kommt es öfter vor oder schreibst du dann da was dazu oder wie machst du das?
Kommt ein bisschen drauf an, natürlich auf das Buch. Aber ein paar so Sachen sind natürlich schwierig. Da habe ich dann auch manchmal eben gefragt, wie soll ich damit umgehen beim Verlag? Und also in den meisten Fällen wird da so ein bisschen einfach dann drüber gebügelt und die sagen, man kann ja alles übers Internet inzwischen bestellen.
Ja.
Also ganz am Anfang war es zum Beispiel so, dass dann noch hinten im Nachwort oder was weiß ich, so Webseiten angegeben wurden, wo man dann auch schwedische Zutaten zum Beispiel, die es hier nicht gibt, bestellen kann. Das wird aber, habe ich den Eindruck, immer weniger gemacht, weil natürlich das alles immer leichter wird. Es gibt ja immer mehr und so weiter. Also das war aber ganz am Anfang, das war jetzt so vor 15 Jahren schon noch anders. Also da wurden dann genau Webshops angegeben als Beispiel, wo man jetzt eben, was weiß ich, viel Mjölk oder Västerbotten Ost, also einen speziellen Käse aus Schweden bestellen kann. Oder manchmal
eben auch.
Was
war das gerade? Was war das? Ein spezieller Käse?
Ja.
Viel Mjölk?
Viel Mjölk ist kein Käse. Viel Mjölk ist so eine Art, ja, sowas wie zwischen Kefir und Sauermilch und, also das ist so ein Milchprodukt.
Ja.
Was insofern ein bisschen einfacher hier zu handeln ist, weil es im Reformhaus oder im Bioladen gibt es was heißt Schwedenmilch. Und das ist im Grunde das. Genau. Und das gibt es aber das ist in Schweden so Teil des Alltags. Also das hat jeder immer zu Hause eigentlich. So wie wir Joghurt eigentlich, ist da viel Mjölk so ein ganz selbstverständlicher Teil eines jeden Kühlschranks, würde ich jetzt sagen.
Ah.
Das auch halt in vielen Rezepten natürlich vorkommt.
Und das übersetzt du dann oder erklärst du dann oder musst du das schon gar nicht mehr erklären? Also mir müsstest du es erklären. Ich habe es jetzt
nicht gewusst. Eben, da frage ich dann immer den Verlag, wie er das empfindet. Und also oftmals sagen die dann, nee, dann schreiben sie Schwedenmilch und dann in Klammern im Bioladen erhältlich oder irgendwas.
Ja.
In die Zutatenliste. Und so wird das dann zum Beispiel umgangen
Fall. Ah ja, das ist natürlich wichtig, ne? Eigentlich ganz interessant, weil man macht sich ja immer so Gedanken wie Übersetzung. Also es gibt ja immer diese zwei Wege zu übersetzen, entweder zieltextnah oder ausgangstextnah. Also das ist ja jetzt beim Kochbuch ganz sehr schön deutlich, wenn wir nochmal auf unsere Theorie zurückkommen wollen. Das heißt, eigentlich gehen wir jetzt mit diesen ganzen Gewichtsangaben, was du gerade erklärt hast, sehr ins Deutsche.
Ja.
Das heißt, du rechnest um und bei den Zutaten eigentlich auch, bis auf so kleine kulturspezifische Sachen, die uns vielleicht auch Lust auf was Fremdes machen.
Ja.
Ne? Oder
was
man auch vielleicht mit einer Buttermilch einfach nicht ersetzen kann.
Genau. So ist es zum Beispiel auch bei diesem Västerbotten-Käse. Da wird dann halt, also oft gesagt, ja, vielleicht noch irgendeine Ersatzvariante und dann schreiben sie meistens Parmesan als Ersatz. Schmeckt aber wirklich anders. Also es schmeckt, man kann das dann schon machen, schmeckt aber halt dann nicht so, wie es mit dem anderen Käse schmeckt. Und das, wenn man das dann weiß aber und so dazu schreibt, dann kann man, dann wird das halt oft so. Mhm. In dem Fall dann dem Koch, der es dann macht, freigestellt, ob er dann wirklich das Original möchte oder eben die abgewandelte Variante.
Ja, ach, das ist sehr interessant. Und dann hattest du noch was gesagt, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, dass du gesagt hast, Fleischzuschnitte sind unterschiedlich.
Ja, das ist tatsächlich
Ländern.
So, ja. Und das wurde mir auch tatsächlich erst klar, als ich das zum ersten Mal in der Kochbuchübersetzung hatte, dass dann halt irgendwie ein bestimmtes Stück vom Fleisch angegeben ist und ich dann erstmal recherchieren muss, was ist das für ein Stück vom Fleisch? Dann muss ich erstmal im Internet gucken, mir so Bilder angucken, wo so das genau quasi so ein, was
oder
weiß ich, so ein Rind oder so.
Wo dann ist
genau,
oder
ja,
wie,
also es gibt so Sachen, die sind natürlich immer gleich, Steak ist Steak oder so, aber es gibt dann so gerade so irgendwelche hier Teile von hier vom Rücken oder der Schulter oder sonst was. Und dann ist mir wirklich aufgefallen, weil es gibt so Wikipedia-Artikel, wo jeweils über Fleisch Zerteilung in verschiedenen Ländern. Und wenn man da wirklich so die so umswitcht, dann sieht man auch manchmal, da sind diese Zerteilungen, auch diese Schaubilder sind in jeder Sprache anders, weil die das eben anders stückeln, die Metzger.
Ach, und, das ist ja sehr interessant.
Dann muss ich natürlich, wenn dann irgendwas vorkommt, erstmal gucken, was ist das, wo liegt dieses Teil?
Stückchen?
Und dann sozusagen gucken bei der deutschen Variante, was entspricht dem ungefähr, ja?
Also, da hast du einen guten Draht zu deinem Metzger im Prinzip.
Ja, sozusagen.
Also
gucken
genau,
Sie mal
also,
bitte,
was
kann man
das?
Kann man dann irgendwie immer nachfragen. Das kann man tatsächlich machen und wann immer ich das gemacht habe, fanden die das immer wahnsinnig lustig.
Die Metzger?
Ja, also ich war jetzt nicht dauernd beim Metzger oder so, aber einfach, dass man so verschieden in irgendeinem Laden mal geht und sagt, also ich übersetze da gerade was, wie nennt man das hier oder so.
Ja, was noch sehr auffällig ist, also dieses Gartencafé, klar, das ist in Schweden, aber du hast auch Bücher übersetzt aus dem Schwedischen, ne? China vegetarisch, das ist aus dem Schwedischen, ne?
Ja.
Und Falafel und Kebab essen die in Jerusalem, auch aus dem Schwedischen.
Genau.
Kannst du dir das erklären?
Also erstmal, als ich diese Bücher jeweils da angeboten bekommen habe, war ich auch ein bisschen erstaunt, sag ich jetzt mal. bei dem Falafel-Kebab Shakshuka-Buch, was übrigens auch sehr empfehlenswert ist, finde ich. Da ist es tatsächlich so, das ist ein Palästinenser, der das geschrieben hat, der aber inzwischen in Schweden lebt, schon sehr lange und dort ein kleines Restaurant betreibt. Und das ist, insofern ist es ja trotzdem authentisch. Also es ist authentisch aus dem Schwedischen, weil er Schwedisch eben auch spricht und schreibt. Und es ist auch genauso authentisch Palästina und Jerusalem, weil er da eben seine Wurzeln hat und seine Familie und daherkommt. Und er schreibt auch in diesem Buch sehr viel über seine Familiengeschichte, was auch sehr interessant ist. Also da sind sehr viele so erzählende Teile auch dabei.
Also und einfach ein ganz normales zeitgenössisches Buch, wie genau. Die Welt so spielt.
Und da merkt man Menschen, eben, die Welt wächst wohnen. Zusammen genau. Einfach. Ja, also es wird doch globalisiert und es ist lustigerweise sind dann in diesem Buch auch ein, zwei Sachen drin, die sind dann irgendwie so ein bisschen verschwedischt, sage ich jetzt mal. Also da ist jetzt irgendwie, ist da einmal irgendwie so was wie Falafel auf Schwedisch und das ist dann mit Erbsen oder irgendwie so. Ich erinnere es jetzt nicht ganz genau, aber es war irgendwas dabei, was dann so ein bisschen so mit dem Schwedischen so fusioniert. Fand ich jedenfalls unheimlich spannend irgendwie auch, weil das erweitert dann auch den eigenen den Horizont dann nochmal mehr eigentlich.
Total. Ja. Aber bei dem Chinesischen, da ist doch jetzt bestimmt terminologisch echt was zu leisten gewesen. Ne? Wie gehst denn du daran?
Also das stimmt, ja.
Wie können wir uns das vorstellen? Wo googelst du überall? Auf welchen Seiten bist du unterwegs?
Also ich gebe es meistens einfach erstmal jetzt wirklich ganz profan nur in die Google-Suchmaschine ein und dann gucke ich, wo ich lande sozusagen. Und das kann dann wirklich sehr unterschiedlich sein. Und bei dem Kochbuch war es auch tatsächlich schwierig, weil es so auch einfach so wahnsinnig unterschiedliche Schreibweisen der Sachen gibt. Das heißt, man muss Richtige erstmal finden, dann werden sie in Schweden komplett anders geschrieben, weil ja das ist ja so alles transkribiert ist aus den chinesischen Schriftzeichen und die ist ja in jedem Land unterschiedlich. Dann muss man erstmal da dann die deutsche Entsprechung dafür
Du müsstest theoretisch, also hast deine Transkription vom Chinesischen ins Schwedische, müsstest vom Schwedischen zurück ins Chinesische und vom Chinesischen zurück ins Deutsche.
Ja, so ungefähr, aber das findet man dann schon, also man findet über die schwedische Transkription die deutsche dann schon.
Ja.
Manchmal auch über den Umweg übers Englische nochmal oder was weiß ich. Also man findet die Entsprechungen, aber es sind natürlich dann nochmal so ein paar mehr besondere Herausforderungen. Oder es gibt ja auch so Sachen, für die gibt es dann mehrere Ausdrücke oder Schreibweisen. Und da ist es tatsächlich, also bei dem Kochbuch war es noch praktischerweise auch noch, ist also die Lektorin, die das in dem Verlag betreut, ist eine sehr gute Freundin von mir. Und dann habe ich mich mit der eben mal zusammengesetzt und habe gesagt, du, wir müssen mal hier ein Stündchen dieses Buch durchgehen und besprechen, was mache ich mit bestimmten Begrifflichkeiten, wie lösen wir das? Und da haben wir halt dann das einfach ganz gut gemeinsam uns
erarbeitet. Ja, und was sind das? Hast du da mal ein Beispiel? Was sind das für Begrifflichkeiten? Also Nummer eins, also jetzt irgendeins. Was wäre ein schwieriger Begriff, den man so klären musste.
Da muss ich jetzt mal hier Duban-Yang-Paste und dann hast du hier irgendwie eine
Duban-Yang-Paste, also da müsstet ihr entscheiden, ob ihr das so drin lasst oder ob ihr das erklärt.
Also hier haben wir zum Beispiel immer, das eine heißt Duban-Yang, dann steht aber in Klammern zum Beispiel eben erklärend dabei sichuanische Chili-Bohnen-Paste.
Ah, okay.
Und so weiter. Und dann hier Duchi in Klammern fermentierte schwarze Bohnen und so weiter. Also dann muss man halt zum Beispiel solche Sachen machen.
Und das entscheidet ihr dann, ob Fußnote oder nicht.
Genau. Oder wie viel erklärt man dann in Klammern oder was muss man vielleicht nicht erklären und
Ja, also überhaupt nicht so einfach, wie wir uns gedacht haben, Kochbuch übersetzen, sehr vielschichtig, sehr aufwendig, offensichtlich auch sehr zeitaufwendig natürlich, bis du das alles recherchiert hast. Ne?
Ja, da kommt schon manchmal dann einiges zusammen, das stimmt.
Also. Und wie ist das mit dem Zusammenspiel der Bilder, weil wir hatten ja auch über Comic geredet, so Comic oder Film oder so, aber bei Kochbüchern ist ja auch diese Fotografien und so, die spielen ja eine große Rolle, die Ästhetik und so. Spielt das für dich auch eine Rolle oder bleibst du rein beim Text oder musst du einen Blick auf die Bilder werfen?
Also ich mache das natürlich schon. Und ich hatte auch mal irgendwann was, wo ich gedacht habe, da ist auf dem Bild was mit drauf, eine Zutat, die kam dann aber gar nicht vor im Text. Und das habe ich dem Verlag eben gesagt, habe gesagt, das ist irgendwie komisch. Und dann wurde nochmal auf den Autor zugegangen, warum das die Zutat, und die wurde da, war da echt dann vergessen worden oder irgendwas. Also ich bin dann tatsächlich so schon auch manchmal auf Sachen dann aufmerksam geworden, die vielleicht nicht ganz stimmen oder so.
Also du guckst also insofern wirklich guck ich sehr
die
genau,
Bilder schon genau an. Macht halt auch Spaß, jetzt mal davon abgesehen. Und man will ja auch.
Macht auch Hunger.
Genau. Es war auch manchmal auch tatsächlich ein bisschen fies, weil wenn man gerade so um die Mittagszeit dann da sitzt und Rezepte übersetzt, dann irgendwie fängt man irgendwann nur noch an, ans Essen zu denken und dann.
Ja. Das geht uns ja jetzt auch schon langsam. Es riecht schon langsam hier total gut. Wir kriegen dann nämlich jetzt gleich geröstete Champignons mit Pastinaken. Fantastisch. Und Malzessig-Mayonnaise. Also ich kann euch sagen, es tut mir leid für euch da draußen, aber wir gehen jetzt gleich zum gemütlichen Teil des Abends über. Ich glaube, auf diesen Podcast haben sich auch schon sehr viele gefreut. Und es war auch ein bisschen eine Belohnung, auch für meine Mutter, weil die hören sich hier alle durch die Theorie, obwohl sie nichts mit Übersetzen eigentlich und nichts mit Übersetzungstheorie zu tun haben. Und es gibt wirklich viele HörerInnen, die uns zuhören, die haben gar nichts mit unserem Beruf zu tun. Die hören einfach nur zu, weil sie es spannend finden.
Das ist doch schön.
Ne? Und als ich gesagt habe, jetzt mal was für euch alle. Jetzt erklären wir euch mal, wie man Kochbücher übersetzt. Dann waren sie alle ganz begeistert.
Echt? Toll. Ja, freut mich sehr.
Ja, Julia, vielen, vielen Dank. Das war super spannend, mit dir zu reden.
Fand ich auch total gerne.
Ja, na dann, macht's gut, vielen Dank, guckt in die Shownotes, kocht schön, wir auch, sucht euch das Beste raus und wir essen jetzt Champignons mit Pastinaken.
Ja, machen wir.
Das war über Übersetzen. Tschüss.
Tschüss.
Wij willen vertalen, wij willen tolken. Hunt
И, por supuesto, hablar de la traducción. Переводить, переводчица, переводчик, переводчик. Ты переводчица?